Wir haben in Großbritannien eben auch diese betroffenen Studie gehabt, dass die Jungen besonders einsam sind, wo dann alle erschrocken waren, weil wir hatten uns ja nur darauf vorbereitet, was machen wir für die Alten so ungefähr. Und für mich war das, was dann rauskam, wahnsinnig unbefriedigend. Denn das Ergebnis war ja, ein junger Mensch ist ja als Connectivity-Fan, Studien sagen, 12,5 mal so viele Menschen trifft er in der Woche wie eine alte Person, weil er ÖPNV benutzt, in der Gastronomie, im Einzelhandel auch arbeitet, dann irgendwie von Gym bis Disco, da ja auch irgendwie alles dabei ist und so, bei WhatsApp 20 Chats gleichzeitig hat, bei Tinder und Grindr irgendwie die Partner irgendwie austauscht. Also da denkt man ja, das ist wahnsinnig viel. Und dann kam die britische Studie zu dem Schluss, das ist ein unfertiges Leben. Also da mein Liebeskummer darf das Praktikum wegziehen und so. Das heißt, wir müssen ihn unterstützen, dass er besser irgendwo ankommen kann. Und ich hatte das Gefühl, das trifft das Phänomen nicht richtig und habe mir dann wieder Studien aus Chicago angeguckt, die ja schon die letzten Jahrzehnte zurückreichen, und habe festgestellt, dass die 16- bis 25-Jährigen oder die 16- bis 35-Jährigen, also genau diese Gruppe, in den Nullerjahren, in den 90er Jahren, in den 80er Jahren viel, viel weniger einsam war. Das heißt, es liegt nicht nur an quasi des Unfertigseins und die Fluktuation des Alters, sondern es muss quasi an etwas anderem liegen als dem Alter. Wenn sich irgendwas verändert, da ist ja an der Variable, an der Gleichung was falsch, da braucht es eine andere Variable. Und die andere Variable ist natürlich die Gesellschaft, in der wir leben.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die erste von zwei Folgen zum Thema Einsamkeit und Generation im Rahmen unserer Sonderedition Einsamkeit. Und ich muss gestehen, ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel drinsteckt in diesem ganzen Einsamkeitsthema. Und nicht falsch verstehen, also mir ist schon klar, dass das halt echt ein riesiges Thema ist und für viele Menschen betrifft und belastet, aber die Komplexität und die vielfältigen Zusammenhänge, die wir ja auch hier in insgesamt 12 Folgen behandeln, das ist schon sehr, naja, mindestens interessant. Ich habe jedenfalls sehr viel schon gelernt und möchte das auch weiterhin tun. Deshalb werfe ich nun also einen Blick darauf, was es mit Einsamkeit und den unterschiedlichen Generationen auf sich hat. Ihr wisst es ja, ich tue das nicht alleine. Sie ist am 16. Februar 1991 in Wuppertal geboren. Ihr Vater ist ein schlesischer Spätaussiedler. Ihre Mutter war eine Einwanderin von den Philippinen. Nach dem Abitur studierte sie Politikwissenschaft und Philosophie sowie Sozialwissenschaften an den Universitäten Göttingen, Amsterdam, Köln und Berlin. Seit 2009 ist sie CDU-Mitglied und sie beschreibt sich als Unternehmerin, Politikberaterin und Publizistin. 2022 wurde sie in die Fachkommission Demokratie und Bildung der Hertie-Stiftung berufen und ist seit 2024 Mitglied im Rat für digitale Ökologie, arbeitet dort zu demokratietheoretischen und soziokulturellen Implikationen der digitalen Transformation. Sie war an der Umsetzung des weltweit ersten Ministeriums gegen Einsamkeit in Großbritannien unter der Premierministerin Theresa May beteiligt und ihre Themen waren bereits früh moderater Konservatismus, Generationengerechtigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und später dann Einsamkeit. Und im Dezember 2025 veröffentlichte sie im Eigenverlag ihr neues Buch Die Achtsamkeitsfalle – Angriff auf Körper, Geist und Seele. Und damit ganz herzlich willkommen, Diana Kindert.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du dich auf den langen Weg gemacht hast zu uns, praktisch komplett quer durch die Stadt. Und Diana, wir starten ja immer gerne mit einem kleinen Highlight. Hat dich etwas begleitet die letzten Tage, ein Ereignis, ein Erlebnis?
Ich habe jetzt geguckt vor einigen Tagen, vor 2,5 Tagen, die Dokumentation über Herbert Grönemeyer zu seinem 70. Geburtstag von der ARD. Und fand das so interessant, weil der ja in den letzten Jahrzehnten auch seines öffentlichen Wirkens und seiner Kunst ja eigentlich in jeder Szene drin ist. Der ist in der Schlagerszene, der macht auch Trauersongs, die ein bisschen intellektueller sind. Der macht diese Bochum-Geschichte irgendwie im Stadion irgendwie. Der ist dann beim Fußball. Ich habe ihn letztes Jahr beim CSD hier in Berlin gesehen. Also der ist so milieuübergreifend, so klassenlos. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht darüber, weil ich diese Doku gesehen hatte, sie in mir so nachwirkte, wie unaufgeregt und authentisch ich ihn auch in seinen politischen Standpunkten finde. und hatte dann mal wieder eine Tageszeitung aufgeblättert, bei der es darum ging, welcher der üblichen Verdächtigen könnte der nächste Bundespräsident sein. Und da habe ich gedacht, ein Herbert Grönemeyer wäre eigentlich ein guter Bundespräsident.
Die Deutschen lieben ihn, oder?
Eben.
Ganz Deutschland scheint Herbert Grönemeyer zu lieben.
Naja, und man castet ja so einen Bundespräsident so ein bisschen in den Nachrichten, wenn man so überlegt, wer kann schon gouvernantenhaft diktieren und führen, wer macht das schon ganz gerne und so. Und so muss ein Bundespräsident aus meiner Sicht ja nicht sein. Der muss nicht von oben führen, schon wissen, wo es hingeht und alle dahin pädagogisieren, sondern der sollte so aus ihnen heraus mit ihnen sprechen und auch, ich finde, sich selbst klein machen, weil er Respekt vorm anderen hat. Und ich finde, Herbert Grönemeyer ist da eine richtig gute Kulturfigur für.
Ja, können wir jetzt an dem Punkt mal hinaustragen in die Welt. Ich glaube, da würdest du auf viel Zustimmung stoßen.
Hat mich beschäftigt, ja.
Ja. Okay, sehr, sehr gut. Okay. Ja, ich habe die Doku auch gesehen, aber auf den Gedanken da bin ich nicht gekommen. Aber ich betrachte das eben auch eher unter diesem Phänomen, dass so gefühlt 90% der Leute sich auf ihn einigen können. Mhm. Und das ist toll.
Ja.
Das ist echt super. Und dann ist noch jemand, der halt Haltvolles mitzuteilen hat.
Eben, also, der Standpunkte hat, also der nicht quasi zu weich ist und unpolitisch und deswegen, sondern der macht es auf eine authentische Art und Weise, aber ohne, dass er diese ganze Empörung und diese Betroffenheitsmuster braucht, um sich dessen anzureichern, sondern er steht ein und ganz unaufgeregt und finde Herbert Grönemeyer guter Typ.
Okay, I agree. Ist nicht meine Musik, aber I agree. Guter Typ. Auf jeden Fall. Total. Ich habe auch ein kleines Highlight. Du bist wahrscheinlich auch ein strukturierter Mensch, oder?
Naja, es geht. Okay. Sagen wir mal so.
Okay, aber du kennst es wahrscheinlich, dass du halt irgendwie deinen Tag ein bisschen einteilst und dann denkst, okay, das wird so und so lange dauern.
Ja. Mhm.
So, und da hatte ich neulich ein Erlebnis, dass ich halt was vorhatte und es ging viel, viel schneller. Also es war eine Arbeitsaufgabe und die ging so viel schneller, als ich halt irgendwie es gedacht hatte, dass ich so unverhofft so freie Zeit am Tag hatte. Und das war total schön. Das war so, oh mein Gott, ich habe jetzt 2 Stunden einfach nur, die gar nicht, so, die kann ich jetzt einfach mal so.
Ja, das ist, wovon Friedrich Merz immer spricht, wenn er sagt, ihr müsst alle mehr arbeiten.
Oh mein Gott. Entschuldigung. Ja, da habe ich einfach mal weniger gearbeitet.
Mhm.
Wie ist denn das Thema Einsamkeit in dein Leben gekommen, dass du dich so intensiv damit beschäftigst und sogar ein Buch dazu schreibst? Wie kommt's?
Das ist eine längere Geschichte. Ich würde sagen, dass es zunächst einmal ganz klare sachpolitische Gründe hatte. Also ich bin, seitdem ich 16 Jahre alt bin, in der Politik, bin jetzt 35, habe angefangen, mich mit Einsamkeit zu beschäftigen. Da war ich vielleicht 26, 27 und war in Großbritannien, habe damals für die Premierministerin dort gearbeitet, bin eben Politikberaterin, mache das ab und zu für unterschiedliche Ministerien, unterschiedliche Regierungen und habe in Großbritannien Jo Cox kennengelernt, eine Labour-Abgeordnete, eine Sozialdemokratin aus Großbritannien. Und die hatte eigentlich als europaweit erste Politikerin sich mit den Themen irgendwie Jugend, Familie, Soziales und eben vor allem mit dem Schwerpunkt Einsamkeit, der Rückbau eigentlich von Fürsorgemechanismen, von irgendwie Fürsorgenetzwerken, auch irgendwie in Familienstrukturen, irgendwie über Jugendhäuser und so weiter nachgedacht. Und da kam ich das erste Mal auf das Thema. Und dann gab es diesen Fall, dass Jo Cox bei einer Wahlkampfveranstaltung von Rechtsextremisten erstochen worden ist. Also es gab einen Anschlag auf sie, sie hat ihn nicht überlebt. Und daraufhin hatte ich dann Kontakt zu ihrer Schwester und ihre Schwester hat gesagt, ich möchte gerne eine Jo Cox Stiftung aufmachen und die soll sich das Thema, das ja am wichtigsten war und von dem eigentlich viele noch zu lernen haben, das Thema soll prominenter werden. Und dann war es tatsächlich ein Glücksfall, dass Theresa May auch im Andenken an die ehemalige Kollegin gesagt hat, wir wollen das Thema auch deswegen stärker priorisieren. Und so bin ich eigentlich reingerutscht. Also ich habe dann lange bevor Corona da war, lange bevor das erste große Debatten in Deutschland gab, war das, ich finde, europaweit eigentlich Pionierarbeit in Großbritannien. Und da bin ich zufällig reingerutscht. Und da war das Thema Einsamkeit aber eben stark assoziiert mit der Witwe, die einsam am Strand sitzt, der irgendwie der Großelternteil, der irgendwie niemanden mehr hat. Also so eine Leere und Verwaistheit um hohes Alter. Ist heute noch so, wenn man mit Politikern über Einsamkeit spricht, dann gucken sie sofort, ja, die Pflegeheime, die Altersheime, da müssen wir was machen. Also wahnsinnig alt assoziiert. Und ich habe dann mehr und mehr dazu gearbeitet und das Gefühl gehabt, nee, das stimmt irgendwas nicht. Da gibt es noch eine andere Einsamkeit. Und die hat etwas mit jungen Generationen zu tun. Die hat etwas mit Digitalisierung zu tun. Die hat etwas mit Großstädten zu tun. Die hat weniger mit Leere und Verwaistheit zu tun, also mit der Quantität sozialer Kontakte, sondern vielmehr mit der Qualität. Also da scheint es irgendwas zu geben, das mit Oberflächlichkeit zu tun hat, mit Flüchtigkeit, mit sich nicht öffnen können, mit einer Generation beziehungslos, mit Anonymität im Netz. Also, dass da neue soziologische Phänomene eine Rolle spielen. Und daraufhin habe ich mich stark mit dem Thema auseinandergesetzt.
Mhm. Erstmal, was für ein schönes Beispiel, was ein Mensch bewirken kann. Also wenn sich jemand so eines Themas so annimmt und dann das so ausstrahlt, dass es zur Regierungsaufgabe wird, dass dich inspiriert hat und ein tragisches Ende bei dieser Person, aber toll, dass ihr Wirken halt Spuren hinterlassen
Absolut. Hat. Und dann natürlich auch im Kontext ein Glücksfall, dass all diese Vorbereitungen da waren. Wie sieht ein Einsamkeitsministerium aus? Großbritannien hat den ersten Einsamkeitsminister. Ich habe dann international dazu gearbeitet, habe das Buch dazu in Deutschland gemacht. Und dann war Corona. Und dann war das Thema Isolation, Einsamkeit natürlich auch nochmal ganz anders irgendwie zugänglich für Leute. Und seitdem habe ich das Gefühl, passiert sehr viel um das Thema.
Mhm. Du hast es schon gesagt, beim Blick auf die ältere Generation, da leuchtet es, glaube ich, vielen schnell ein, dass da Thema Einsamkeit existiert. Aber magst du vielleicht trotzdem nochmal so umreißen, was sind denn das für Faktoren, die da reinspielen, explizit im Blick auf eine ältere Generation?
Na, zunächst ist, glaube ich, mal wichtig, dass wir definieren, was es ist. Weil ich oftmals mit Leuten spreche oder Leute so zum Thema zuhören und sagen, naja, ist ja schön und gut, aber das ist ja nicht das, was ich fühle. Denn wenn ich mich alleine zurückziehe und ein Buch lese, empfinde ich das nicht als Einsamkeit.
Der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein.
Der ist wichtig. Der ist wichtig in der Politik, der ist wichtig in der Wissenschaft. In der Wissenschaft definiert man die Diskrepanz dessen, wie ich gewünsche, sozial eingebunden zu sein und das, was ich tatsächlich aus eigener Kraft erreichen kann. Und das als subjektives Leiden. Gefühl, das ist Einsamkeit. Also man kann nicht von außen sagen, die Person lebt alleine. Gibt es oftmals in den Medien so ein Missverständnis, die Anzahl der Singles oder Single-Haushalte oder der ledigen Person nimmt zu. Einsamkeit wächst. Stimmt so nicht. Kann so sein, muss so nicht sein. Ganz im Gegenteil, bei mir war es oft so, dass wenn ich am meisten umgeben war von Leuten, wenn ich am rastlosesten war, war das die Zeit, wo ich am meisten von mir weggelaufen bin, also wo ich mich eigentlich innerlich am einsamsten gefühlt habe. Das heißt, viele Leute nicht einsam, gar keine Leute einsam, so, das muss erstmal nicht stimmen, sondern es ist ein subjektives Leidensgefühl. Und es ist ein schambehaftetes Phänomen, weil in dem Moment, in dem ich mir mehr Einbindung, mehr Kontakt wünsche und das Gefühl habe, ich werde abgewiesen, ich traue mich nicht, es funktioniert nicht, erlebe ich ja eine Art von Traumatisierung, weil ich das Gefühl habe, es scheint an mir zu liegen, weil irgendwie wollen die Leute nichts mit mir zu tun haben. Darum ist dann auch später in der Genese, wenn man dann Angebote versucht zu schaffen, auch wichtig, man kann keinen Einsamkeitstreffpunkt vereinbaren, weil wenn der Einsame, der sagt ja nicht von sich, übrigens, hallo, ich bin's, es ist geil, keiner will mit mir was zu tun haben, jetzt treffe ich euch, mit euch will auch keiner was zu tun haben. Also das ist so schambehaftet, das ist retraumatisierend im Outing, also es ist schwierig auch zu fassen, was Einsamkeit überhaupt ist. Jedenfalls, wenn eine Person sagt, ich leide darunter, dass ich nicht mit so vielen Leuten zu tun haben kann, wie ich mir wünsche, vielleicht mich auch qualitativ nicht gesehen fühle, mich in den Beziehungen nicht sicher fühle, mich nicht geborgen sehe, dann kann man von Einsamkeit sprechen. Gibt unterschiedliche Institute, Unis, die sagen, das liegt nur dann vor, wenn es so und so viele Monate vorliegt oder so und so oft in der Woche, alles unterschiedlich. Und in der Einsamkeitsforschung definiert man vor allem drei Zielgruppen über Alterskohorten. Wir können über alles Mögliche sprechen. Wir können sprechen über Einsamkeit Stadt und Land, Männer, Frauen, mit Haustier, ohne Haustier, mit vielen Hobbys, mit wenig Hobbys, arm und reich. Also es gibt ganz verschiedene Themen. Aber die Frage nach Generationen ist tatsächlich die, die sich in der Wissenschaft, in der Politik am meisten durchsetzt, weil es da am spezifischsten quasi die Zugänge zu gibt. Mhm. Und bei alten Leuten eben sehr klar, eigentlich verheiratet meistens oder geschieden oder verwitwet, vor allem im hohen Alter dann oftmals eben verwitwet. Kinder, Enkelkinder weggezogen, irgendwie stehen auch in der Mitte ihrer Beschäftigtheit. Die alte Person will sich denen nicht unbedingt zumuten, zieht sich dadurch zurück, fällt aus dem Arbeits- und Berufsleben halt auch heraus. Also Renteneintritt ist immer ein Risikofaktor für Einsamkeit, weil dann die Beschäftigung ausbleibt, der Kollegenstamm vielleicht wegbleibt, auch etwas mit dem Selbstwertgefühl macht. In einer industrialisierten Gesellschaft wie Deutschland, wo Leute lernen, nur wenn ich mit physischer Arbeit Beitrag leiste, bin ich etwas wert. großer Unterschied übrigens zu skandinavischen Ländern oder so, also zu Dienstleistungsgesellschaften, sieht man juristisch und sieht man in der Kulturabfrage des Selbstwertgefühls, dass Kinder und quasi Menschen in Rente in diesen Ländern ein besseres Selbstwertgefühl haben, während in Großbritannien und Deutschland als Industrienation das im Gegenteil so ist. Also da fühlt man sich gut, wenn man quasi mit 40 gut arbeitet, weil da leistet man seinen Beitrag, das wird erwartet. Wenn du mit irgendwie 72 nichts mehr machst, irgendwie haben viele alte Menschen eher das Gefühl, ich falle allen zur Last und irgendwie bin ich unsichtbar und ich will aber auch unsichtbar bleiben, damit nicht auffällt, dass ich jetzt nur noch nehme. Also das ist ja generell auch so eine mentale Struktur im Selbstbewusstsein alter Menschen, deren wir uns annehmen müssen.
Ja. Wie bekommen die das denn hin, die anderen Länder?
Die sind einfach grundsätzlich auch, was mentale Gesundheit angeht, was nicht physische Arbeit irgendwie angeht, was eben auch Kinderrechte, also einen Ernst in der Debatte angeht, anders aufgestellt. Mhm. Wir haben das, wenn wir tiefe politische Debatten reingehen, irgendwie Sondervermögen und so weiter, was im Grunde jetzt die Haushaltslöcher stopft, obwohl das mit anderen Generationen lange nicht vereinbart ist. Also viele Debatten, die wir in Deutschland gerade führen, in allen Parteien gehen eigentlich über viele Interessen junger Menschen hinweg. Und das ist in anderen Ländern irgendwie anders. Also ich will nicht unbedingt Sebastian Kurz immer als Regierungschef irgendwie Vorbild nennen, der so jung Regierungschef geworden ist. Aber es ist tatsächlich vor allem in skandinavischen Ländern, in Estland, in Lettland, in Dienstleistungsgesellschaften, gibt es einen anderen Schwerpunkt darauf, was ein Gesellschaftsmitglied tun kann, um eine Gesellschaft zu bereichern. Und da zählt Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt, Care-Arbeit, all sowas eben auch mit. Und es ist in Großbritannien und in Deutschland dezidiert nicht so, was eben in der Wiederkehr bedeutet, dass Menschen, die nicht mehr arbeiten oder noch nicht arbeiten, einfach nicht wirklich gewürdigt werden in diesem Land. Mhm. Und das sieht man an der Einsamkeit alter Menschen, weil wir dann oftmals mit denen qualitative Interviews führen. Aber hast du denn keinen, kannst du dich nirgendwo melden? Und oftmals ist das so, dass sie sagen, doch, könnte ich. Aber ich glaube, es ist nicht erwünscht und ich schäme mich, dass ich da wieder das dritte Mal die Woche anrufe und meine Kinder haben doch Besseres zu tun, als sich hier mit der alten Oma zu beschäftigen. Also es hat was schon mit einer Innenschau zu tun.
Ja, ja. Und die Scham, die du schon erwähnt hast, so, und wahrscheinlich auch ein Wandel der Zeit. Wir leben auch nicht mehr in so einem Familienverbund zusammen, wie es vielleicht früher mal war. Also den Drei-Generationen-Haushalt oder so gibt's, glaube ich, in der Form auch.
Und es ist natürlich statischer. Also Menschen im hohen Alter, die einsam sind, haben oft Eigentum, haben auch das Gefühl, dieses alte Haus hier, wo mein ganzes Leben passiert ist, wo vielleicht mein Ehemann mit mir gewohnt hat, der jetzt verstorben ist, zu verkaufen, fühlt sich falsch an. Und das ist zum Beispiel in Estland, in Lettland, in Schweden, fällt es Leuten deutlich leichter, quasi Eigentum zu verkaufen, um zu sagen, ich bin jetzt verwitwete Rentnerin und möchte eine kleine Stadtwohnung in der Stadt, weil dann kann ich zu Fuß ins Theater, so ungefähr. Mhm. Und das fällt uns quasi in Deutschland, Großbritannien schwerer. Also es ist auch eine Verhaftung in Eigentum, eine Inflexibilität. Dann kommen gesundheitliche Faktoren wie eine Immobilität, eine Gebrechlichkeit, irgendwie das Gefühl zu haben, sind die Innenstädte eigentlich für mich gebaut? Ich habe jetzt in meinem Alter vielleicht ein Problem mit meiner Blase. Habe ich überall irgendwie die Möglichkeit, mich hinzusetzen, eine Toilette zu finden? Oder sind die Innenstädte, die Parks alle gar nicht auch für mich angelegt? Weil dann verlasse ich mein Haus gar nicht erst.
Ja.
Und das sind Themen. Digitalisierung genauso. Der junge Mensch ist gelernt. Wir sind gelernt darin, digital zu kommunizieren. Das ist nicht unbedingt jede 94-Jährige.
Ja, also klar, da kann man dann schon mal irgendwie am BVG-Automaten verzweifeln, wenn man halt die Benutzeroberfläche nicht gewohnt ist. Und ach, den Bildschirm darf man anfassen. So klar, da sind Barrieren.
Also es gibt, ich finde, wenn man über Einsamkeit und hohes Alter spricht, dann geht es viel um soziale Infrastrukturen. Also haben Sie die Angebote, die Möglichkeiten, wenn Sie auf dem Land leben, da in Ihrem Eigentum, gibt es ein Theater dort noch, gibt es eine Kirche, gibt es einen Wochenmarkt oder gibt es das alles nicht mehr? Fährt der Bus regelmäßig auf dem Land irgendwie? Solche Dinge, also die Anbindung ist oftmals das Problem, die Treffpunkte sind oftmals das Problem. Aber nicht so sehr, wie wenn alte Menschen andere treffen, was Beziehung und Freundschaft überhaupt ist.
Ja.
Da hat man eher das Gefühl, bei denen ist das Problem nicht die Qualität der Beziehung. Ich traue denen nicht, es ist oberflächlich, die verlangen mir zu viel ab. So ist das eigentlich nicht. Das ist bei Jüngeren eher das Problem. Mhm. Bei Älteren geht es eher so ein bisschen um die Rahmenbedingungen.
Ja.
Und wie ich eben finde, eigentlich ein Selbstbild von, was bedeutet es, ein Mensch im Alter zu sein. Da geht es nicht nur um den Niedergang meiner Kräfte und Fähigkeiten und ich bin Belastung, sondern da hat man eigentlich einen anderen Erfahrungsschatz und könnte sich modularer einbringen. Aber das muss natürlich gesellschaftlich, politisch gewollt sein.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Nach deiner Wahrnehmung, ist es denn zumindest mit dem Blick auf die Älteren schon ein Thema in der Politik, also dass das gesehen wird oder außer also, dir da noch jemand unterwegs ist und sagt, Leute.
Das ganze Thema Anti-Aging So ist ja eigentlich, und jetzt auch nochmal mit Botox, mit Ozempic. Wir haben alle das neue Lifting von irgendwie Kris Jenner gesehen. Also irgendwie, ja. Also das ist zumindest Themen, also wir reden schon natürlich irgendwie seit 100 Jahren darüber, wie man gesund und schön und gut altern kann. Wir haben aber auch in der Longevity-Bewegung zum Beispiel, die ja am Ende schon auch bespricht, wie können wir möglichst fit sein im Alter. Also es kann sehr konstruktiv sein. Es kann aber auch eine Verzögerung von Alter sein, wo wir sagen, ich traue mich dem Thema gar nicht zu. Ich bin jung geblieben, bitte mein Alter nicht erfragen und so. Also es ist, Alter ist trotzdem wahnsinnig schambehaftet.
Ja, und genau, also so löblich das natürlich ist, dafür zu sorgen, dass man so lange wie möglich fit, gesund, sowohl geistig als auch körperlich bleibt, bringt es natürlich auch mit sich, wenn es dir dann nicht gelingt, dann bist du da, erlebst du da natürlich auch wieder eine Ausgrenzung, weil dann hast du dich ja nicht genug gekümmert.
Ja, richtig. Und deswegen und eben politisch, dann geht es schon oft auch um Geschenke, Wahlgeschenke an Rentner, irgendwie dann irgendwie, die Alten sind in der Mehrheit, die können verlangen, die Jungen müssen jetzt zum Wehrdienst und solche Sachen. Ja. Also ich finde, dass wir es intergenerationell noch nicht so gut hinkriegen.
Wenn wir auf die Jüngeren schauen, also laut Statistischem Bundesamt, sind junge Erwachsene zwischen 18 bis 29 am stärksten von Einsamkeit betroffen. Und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung berichtet, dass Einsamkeit in jungen und mittleren Erwachsenenalter seit der Pandemie deutlich zugenommen hat. Das haben, glaube ich, viele schon mal gehört. Und die Bertelsmann-Studie zu 16- bis 30-Jährigen, die ist von 24, die kommt auf 46% mindestens moderat einsame junge Menschen. Emotionale Einsamkeit ist dabei häufiger als die soziale Einsamkeit, also das, was du auch sagst, also es geht eher um die Qualität als um die Quantität. Und besonders betroffen sind unter anderem junge Menschen mit Migrationshintergrund. Eine zweite Bertelsmann-Auswertung für 18- bis 35-Jährige zeigt in Deutschland 51% mindestens moderate Einsamkeit und betont ebenfalls, junge Erwachsene sind einsamer als ältere Erwachsene. Du hast ja schon echt ziemlich früh das Thema beschrieben, so welche Relevanz halt eben Einsamkeit gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat. Und ich hatte den Eindruck, dass es dann erst später so durch Zahlen untermauert wurde. Liege ich da richtig? Es stimmt die Wahrnehmung?
Also es hat zumindest jetzt extrem irgendwie zugenommen. Und zwar gibt es ja in der Politik und in der Wissenschaft so bestimmte Zyklen. Also du musst erstmal in einem Parlament eine Enquete-Kommission haben, die sagt, dieses Phänomen gibt es überhaupt. So, dann müssen da Wissenschaftler sitzen und sagen, naja, das, was wir Einsamkeit nennen, das ist gesellschaftlich relevant und wir definieren das so und so. Dann hat man das Phänomen zumindest schon mal stichhaltig quasi politisch festgelegt. So, dann braucht man irgendwie, damit man was damit machen kann irgendwie und sagt, das ist ein Problem, braucht es ja Betroffene. Das heißt, da muss man erstmal feststellen irgendwie, wer ist denn davon betroffen? Dafür braucht es allerdings Forschung, die das quasi erst erheben kann. Die Forschung muss aber auch erstmal definieren für sich, was ist das Phänomen für uns. Und dafür braucht es Gelder. Das heißt, du musst im Prinzip als Politiker schon Steuergeld für etwas ausgeben, für das du im Nachhinein noch gar nicht Nachweise dafür hast, dass es relevant ist, weil es die ganzen Daten nicht gibt.
Ja, verstehe.
Und das ist für mich natürlich jetzt in den letzten 10 Jahren eine riesige Aufgabe, weil ich mit unendlich vielen Ministerpräsidenten und allen gesprochen habe und alle sagen, ja, wir wissen das und es ist wichtig. Aber bei uns gab es die Enquete-Kommission noch nicht. Das ist jetzt erstmal in dem Ministerium. Bei uns ist gerade erstmal die Studie, wie viele Betroffene gibt es. Wenn die Studie noch nicht abgeschlossen ist, kann ich da noch kein Lösungsinstrument anbieten. Also es hat so ganz unterschiedliche irgendwie Grade. Und deswegen ist jetzt, finde ich, so langsam irgendwie die Debatte so weit, dass alle es mal festgestellt haben, dass die ersten Gelder verabschiedet worden sind, dass die ersten Unis forschen, dass es die ersten Studien gibt. Also das ist im Reifeprozess der Annahme des Themas jetzt auch richtig. Grundsätzlich gibt es Einsamkeitsforschung seit den 70er Jahren, vor allem in Nordamerika, also in Großbritannien auch, aber vor allem in den USA. Die Universität Chicago war da immer Vorreiter. Die hat auch ganz interessante Experimente gemacht. So Experimente, wo sie zwei Probandengruppen, die eine hat gesagt, ich habe gute Freunde, beste Freunde, guten Freundeskreis, die andere hat gesagt, wir haben gar keine Freunde, den haben sie mit deren Einverständnis Erkältungsviren verabreicht und siehe da, die Leute ohne Freunde sind alle krank geworden, die anderen nicht,
oh, wow.
Sage ich jetzt überspitzt. So, dann haben sie andere irgendwie Projekte gemacht oder auch Experimente, wo sie quasi jemandem an im Prinzip ein Gehirnlesegerät irgendwie angeschlossen haben, gesagt haben, wir fangen hier gleich mit einem Experiment an, du bist ja einverstanden und so, aber es verzögert sich und die Verzögerung war nur ein Trick und man hat gesagt, während du hier wartest, bis wir das technische Problem behoben haben, spielst du quasi auf so einem digitalen Endgerät ein bisschen Ping-Pong Und dann sitzt dieser Proband da und denkt so, okay, technisches Problem, mir ist langweilig, ich spiele jetzt ein bisschen quasi Tischtennis auf der alten Videostation so ungefähr. Und dann spielt man hin und her und während des Verlaufs des Spiels automatisiert sich das Spiel, dass ein anderer quasi Akteur ins Spiel reinkommt, also ein Männchen läuft auf dem Bildschirm, übernimmt deinen Schläger, spielt also mit der anderen Computerfigur und du darfst nicht mehr. Und man hat dann gemessen, dass es im Schmerzzentrum des Gehirns Ausschläge gibt. Weil da geht es nicht um Einsamkeit von wegen, da ist keiner, sondern es geht um aktiven Ausschluss. Und das spielt, finde ich, heute auch eine Rolle, weil Einsamkeit eben nicht nur bedeutet, ich finde hier nicht so richtig Freunde oder irgendwie, ich will Leute anrufen, da ist keiner, sondern eine Stimmung, eine gesellschaftliche, die mit Hass, mit Freund-Feind-Denken, mit Populismus, mit Misstrauen, auch mit Aggression und Aggressivität im Stadtbild und im Straßenbild beschäftigt ist. Das ist schon eine, wo Leute sich eben schnell diskriminiert fühlen, wo Diskriminierung aber auch an der Tagesordnung ist, wo bestimmte Parteien ja viel mit Feindbildern arbeiten. Und das spielt alles natürlich eine Rolle.
Mhm. Ey, Wissenschaftler sind so eine Nerds, oder? Was die sich für geile Sachen ausdenken. Auch nur große Kinder. Wenn wir jetzt auf die jüngere Generation schauen, und du hast es vorhin schon angedeutet, das ist dann einfach nochmal anders geartet, die Faktoren, die eine Einsamkeit erzeugen oder auch verstärken oder erhalten können, als bei der älteren Generation. Wollen wir das nochmal kurz umreißen? Was spielt eigentlich so bei der jüngeren Generation? Weil genau, die führt ein ganz anderes Leben und deswegen sind die Faktoren auch ganz andere. Auch wenn es natürlich große Überschneidungen gibt, also mangelnde Teilhabe, Ausgrenzung und so weiter. Aber
wir haben in Großbritannien eben auch diese Betroffenenstudie gehabt, dass die Jungen besonders einsam sind, wo dann alle erschrocken waren, weil wir hatten uns ja nur darauf vorbereitet, was machen wir für die Alten so ungefähr. Und dann gab es an der Uni Nottingham in Großbritannien irgendwie eine Forscherin, die sich damit beschäftigt hat. Und für mich war das, was dann rauskam, wahnsinnig unbefriedigend. Denn das Ergebnis war ja, ein junger Mensch ist ja als Connectivity-Fan, Studien sagen, 12,5 mal so viele Menschen trifft er in der Woche wie eine alte Person, weil er ÖPNV benutzt, in der Gastronomie, im Einzelhandel auch arbeitet, dann irgendwie von Gym bis Disco, da ja auch irgendwie alles dabei ist und so, bei WhatsApp 20 Chats gleichzeitig hat, bei Tinder und Grindr irgendwie die Partner irgendwie austauscht. Also da denkt man ja, das ist wahnsinnig viel. Und dann kommt aber tatsächlich irgendwie, und dann kam die britische Studie zu dem Schluss, das ist ein unfertiges Leben. Also da mein Liebeskummer darf das Praktikum wegziehen und so. Das heißt, wir müssen ihn unterstützen, dass er besser irgendwo ankommen kann. Und das, was die Regierung in Großbritannien dann angeboten hat, waren so Orientierungswochen bei der Uni oder so. Oder so ein Seelsorgetelefon am Campus oder solche Sachen. Und ich hatte das Gefühl, das trifft das Phänomen nicht richtig. Und habe mir dann wieder Studien aus Chicago angeguckt, die ja schon die letzten Jahrzehnte zurückreichen. Und habe festgestellt, dass die 16- bis 25-Jährigen oder die 16- bis 35-Jährigen, also genau diese Gruppe, in den Nullerjahren, in den 90er-Jahren, in den 80er-Jahren viel, viel weniger einsam war. Das heißt, es liegt nicht nur an quasi des Unfertigseins und die Fluktuation des Alters, sondern es muss quasi an etwas anderem liegen als dem Alter. Wenn sich irgendwas verändert, da ist ja an der Variable, an der Gleichung was falsch, da braucht es eine andere Variable. Und die andere Variable ist natürlich die Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist das, womit ich mich beschäftige, dass ich das Gefühl habe, also wenn wir irgendwie alle am Smartphone sind, dann kommt das natürlich dazu, wenn wir eine Gerätekultur haben, bei der wir weniger ins Fitnessstudio gehen und mehr die Fitnessgeräte zu Hause haben, weniger zum Wellness gehen, weil wir die Wellnessgeräte zu Hause haben, ist das ein Problem oder kann ein Problem sein. Wenn ich mit Gorillas und Flink die Lebensmittel irgendwie mir nach Hause bestelle, statt in den Supermarkt zu gehen, dann schwindet auf eine gewisse Art und Weise Kiezkultur. Also es hat was mit Individualisierung zu tun, mit einer ökonomischen Individualisierung. Ich sage ja immer dieses Beispiel, dass als ich klein war, hatten wir in unserem Wohnzimmer ein einziges Fernsehgerät und Samstagabend Wetten, das, Sonntagabend Tatort und die ganze Familie saß zusammen und Thomas Gottschalk versucht so schnell wie möglich irgendwelche BHs zu öffnen und mein Vater findet es eine total witzige Wette und ich sage, Papa, ich finde es hier saufrein, frauenfeindlich und so. Meine Schwester kann sich nicht ganz einigen, meine Mutter versucht zu schwichten, so, aber so hat man ja einen Lagerfeuermoment, wo alle das Gemeinsame konsumieren. Hannah Arendt sagt, Freude am gemeinsamen Erleben. So, und das muss ja auch irgendwie dargestellt sein. Also es braucht eine Öffentlichkeit, eine Bürgerschaft, einen zivilisierten gemeinsamen Raum. Und wenn der schwindet, weil zunehmend Leute ganz individuelle irgendwie Lebenslagen haben, ganz individuelle Zeiten auch haben, wann sie frühstücken, wann sie nach Hause kommen, dann kommt die Familie nicht mehr richtig zusammen. Wenn jeder auf seinem iPad, auf seiner eigenen Streaming-Plattform, seine eigene Serie, in seiner eigenen Staffel irgendwie guckt, dann kann man auch nicht mehr richtig darüber reden. Mhm. Die erste Warnung gab es übrigens, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, 1904 von einem Denker namens Nathaniel Hawthorne, der gesagt hat, Es wird ja hier gerade der Kachelofen erfunden. Und die Erfindung des Kachelofens halte ich für gefährlich, weil wenn die ganze Familie nicht mehr vor diesem einzigen Kamin sitzt, sondern jeder in sein Zimmer gehen kann mit seinem Kachelofen, dann zerstirbt die Familie und zerrüttet die Gemeinschaft.
Krass.
So früh hat sich das nicht übersetzt, aber ich würde sagen, dass wir heute tatsächlich nah dran sind. Also wir haben eine pervertierte Individualisierung. Wir haben, auch wenn wir uns dann gucken, was davon ableitbar ist, so Brandmauern, Boykottkultur, Cancel Culture, das hat ja alles was zu tun mit etwas herausheben, Disruption, Innovation, das ist immer dieses Einzelne, dieser Bruch. Mhm. Und damals irgendwie, ich bin noch groß geworden, da meine Eltern gesagt, du musst sparen, du wirst befördert, zahl den Kredit ab. Also es hat was mit Linearität, mit Reform, mit Bezug aufeinander zu tun. Und das, was wir heute mental, kulturell leben, ist eher der Bruch und das Neue.
Ja.
Und wenn das auf gewisse Art und Weise, alte Karl-Marx-These, was ökonomisch gelebt wird, sich quasi in Kultur und Sozialleben übersetzt, dann haben wir natürlich eine hochindividualisierte, zersplitterte Wirtschaft und inzwischen ein Gemeinwesen, das mindestens genauso zersplittert ist.
Ja. Und eine Diskursfähigkeit geht verloren. Also du musstest dann vielleicht noch in die Argumentation gehen mit deinem Vater. Was daran ist frauenfeindlich, und dann musstest du ihm das darlegen oder
und so funktioniert dann Diskussion,
Austausch und
so funktioniert Beziehung und Bindung, dass man sich auch unangenehme Sachen sagen kann. Also ich komme auch noch so ein bisschen aus einer Zeit, wenn die Musik zu laut war, dann stand der Nachbar vor der Haustür oder vor der Wohnungstür, hat mich böse angeguckt, hat gesagt, hier, unsere Kinder schlafen und bitte nicht so laut. Und ich hatte diesen Schammoment und habe mich entschuldigt. Aber das ist ja so ein unangenehmer Moment und den muss man aushalten. Wenn man heute so Studenten fragt, die sagen, keine Ahnung, wer das Ordnungsamt gerufen hat, die stellen sich ja nicht vor, aber das Ordnungsamt war wieder da. So, also es ist auch eine Art von Flucht vor Konfrontation irgendwie, was man ja auch bei jungen Menschen, die immer weniger auch in Gewerkschaften und Parteien gehen, weil sie sagen, ich will den Kompromiss nicht mittragen, finde ich auch schwierig ein Stück weit, weil man muss irgendwie Streit auch lieben wollen, man muss irgendwie Streit als Bereicherung empfinden. Gibt ja dieses Phänomen bei jungen Menschen, dass man die anruft, also so ein Gen-Zler, und dann geht er nicht dran und schreibt 2 Sekunden später bei WhatsApp, was willst du denn? Wo du denkst, aber wenn du da am Telefon bist, hättest du doch dran gehen können.
Ja.
Und Forscher deuten das eben so, dass die Unberechenbarkeit, diese Unerwartbarkeit in diesem plötzlichen Telefonat überfordernd ist. Also man muss Bindungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit auch irgendwie lernen. Und das geht uns, glaube ich, zunehmend verloren.
Jetzt kann man natürlich argumentieren, das ist der Wandel der Zeit. So, die Dinge verändern sich, die Kommunikationsmittel verändern sich, Technik verändert sich und so weiter. Und das kann Nachteile mit sich bringen, das bringt vielleicht in anderen Bereichen Vorteile mit sich. Und wir müssen dann eher damit umgehen, als dem Alten nachzutrauern. Das wäre so, glaube ich, ein Gegenargument. Aber du willst erst was dazu sagen, ne?
Nein, eben nicht. Also der Punkt ist ja, dass ich gar nicht den Wandel dieser Bedingungen selbst kritisiere, sondern wenn ich sehe, dass die Leute dadurch mehr unter Druck geraten, mehr mentale Probleme haben, instabiler werden, einsamer werden und darunter leiden, dann scheint es an irgendetwas zu mangeln oder dann scheint irgendetwas schief zu laufen. Und dann muss man gesellschaftliche Bedingungen eben reflektieren. Und du hast schon recht, man kann nicht irgendwie und man sollte auch nicht das letzte Jahrhundert wieder zurückbauen oder nachbauen, weil in dem Jahr, in dem wir dich noch zwangsverheiratet haben, da hattest du ja wenigstens wen. Also das ist natürlich nicht die Lösung. Und ich war ja schon, also ich bin jetzt 35, irgendwie als ich 14 war, hatten wir den ersten PC zu Hause stehen. Da habe ich auch schon in der Pubertät in so anonymen Foren irgendwie googeln können, was das jetzt, wie ich jetzt meinen Pickel am schnellsten wegkriege und so. Also da war man schon in eigenen Subkulturen, hat eigene Interessen gefunden, irgendwie dann gab es da die Emos und so weiter. Und das war irgendwie interessant, weil man natürlich auch in einer digitalen anonymen Welt irgendwie frei gewesen ist und seine Leute finden konnte.
Mhm.
Aber wie viel davon heute noch da ist, ob die Silokultur nicht doch zugenommen hat, ob der Perfektionismus, die Oberflächlichkeit, die Flüchtigkeit auf Plattformen zugenommen haben, ob die am Ende irgendwie wirklich ihr soziales Versprechen auch einlösen oder ja eher ganz im Gegenteil. Cambridge Analytica, Brexit, Stichwort, wo Leuten eigentlich nur Angst und Feindbilder vorgespielt worden sind und die voneinander getrennt worden sind, wo heute Plattformen keine Verantwortung übernehmen, bestimmte Rechtsextremisten und irgendwie Verfassungsfeinde sich bis am Ende in irgendwelchen Telegram-Gruppen für Verbrechen verabreden. Also da, es liegt auch viel im Argen. Und die Frage ist aber die richtige, was machen wir jetzt draus? Und ich glaube, dass es natürlich irgendwie eine Mischung aus analog und digital sein muss. Es ist aber vor allem eine Kulturentscheidung. Mhm. Es ist eine Kulturentscheidung, ob wir sagen, dreimal die Woche irgendwie absagen und meine Zeit ist nichts wert, ist richtig so und das belohne ich. Oder ich gehe in den Bus oder in die U-Bahn und begrüße die Leute nicht. Das ist genau, wie wir leben wollen. Oder müssen wir es anders machen, dass wir Nachbarschaft wiederbeleben, dass wir Leute begrüßen auf gewisse Art, dass wir Unverbindlichkeit nicht gutheißen, dass wir Verbindlichkeit belohnen. Das sind Dinge, die eher kulturell stattfinden.
Ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück, was du gerade angesprochen hast, weil du hast auch diesen Begriff von der Generation Krisenlosigkeit. So, und du hast es gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Aber vielleicht magst du den noch mal erläutern. Wie ist das gemeint? Das ist eine Unverbindlichkeit, eine mangelnde Linearität oder was meinst du mit dieser Generation Krisenlosigkeit?
Also ich würde sagen, dass meine Generation noch die krisenloseste war. Mhm. Also als ich das Stichwort Europa gedacht habe, habe ich immer gedacht, wann ist denn hier wieder Grand Prix? Und dann fahren wir, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, also sind wir immer an dem Abend mit der ganzen Familie nach Holland rübergefahren, um anzurufen beim Eurovision Song Contest und so. Ich habe mich damals für Erasmus beworben, ich habe Erasmus dann in der ersten Generation gemacht. Also bei mir war Europa noch irgendwie friedlich und irgendwie keine Krise. Und nach mir eigentlich, als ich studiert habe, fing das dann an mit irgendwie Schulden, Griechenland, Jugendarbeitslosigkeit, dann Brexit, dann Donald Trump, dann Klimakatastrophe, dann Ukraine, dann immer mehr.
Hat sich die Taktzahl erhöht.
So, und insofern würde ich natürlich sagen, keine junge Generation, auch vor allem mit der Pandemie, ist jetzt krisenlos, ganz im Gegenteil. Aber sie haben unterschiedliche irgendwie Resilienzen, unterschiedliche auch Mechanismen, damit umzugehen. Und ein Umgang ist, sich eben zurückzuziehen. Also es gibt eine politisch werdende Generation von auch Fridays for Future, von Extinction Rebellion und die sich im Prinzip auch über alle möglichen Demos organisieren, aber wahnsinnig punktuell, trotzdem auch in dem sehr unverbindlich. Ich weiß noch, bei Stuttgart 21 gab es ja riesige irgendwie Demonstrationen. Da habe ich damals in so einem Mediatorenteam quasi versucht, die jungen Aktivisten mit an den Tisch zu holen. Als sie dann eingeladen waren, kam halt keiner, weil sie gesagt haben, naja, für die große Demo kommen wir. Aber dann irgendwie zu verhandeln, irgendwie die Kompromisse mit auszutragen, war dann zum Beispiel wieder ein bisschen schwieriger. Also es ist eine Generation, die da widersprüchlich ist, also die auf eine gewisse Art und Weise, was Jugend an sich hat, einen totalen Enthusiasmus hat, eine Schaffenskraft hat, einen Optimismus hat und auch will und sich versucht, auch aggressiv politische Räume zurückzuerkämpfen, was ich wünschenswert finde. Und dann gibt's aber diese große Masse an jungen Leuten, die sagen, mir ist alles zu viel. Ich habe hier Ganztagsschule, ich habe Hausaufgaben, dann muss ich noch in den Verein, ich mache hier kein Ehrenamt mehr. Wenn ich irgendwo hinkommen soll, was habe ich denn davon? Jetzt dann irgendwie noch Wehrdienst, irgendwie dann wird das Studium irgendwie noch irgendwie dichter und dann soll ich noch ins Ausland gleichzeitig. Also es ist vielen jungen Menschen viel zu viel.
Und die was ziehen wir auch sich, sehen in den Zahlen, ne?
So, genau.
Also es spiegelt sich dann.
So, und die ziehen sich ein Stück weit zurück. Und dieses Zurückziehen hat was damit zu tun, dass sie eher unverbindlich sind, dass sie nur sporadisch irgendwie zutreffend sind, dass sie quasi eher im Digitalen sich absichern, dass sie irgendwie 20 WhatsApp-Chats gleichzeitig offen haben, um nicht ins Risiko zu gehen. Die quasi Shell-Jugendstudie, wichtigste deutsche Jugendstudie, alle 4 Jahre bemisst seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, was zum Beispiel Berufswünsche sind. Und da kommt bei jungen Menschen eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer raus, etwas eigentlich durchs Aufstiegsversprechen, was durch Bildung erreicht werden kann, durch Fleiß und Bildung, kann ich Bankdirektor werden, kann ich irgendwie Forscher werden und so weiter. Und jetzt steht da natürlich überall so Influencer und Streamer, was auf einem Viralitätsprinzip basiert. Also ich glaube nicht mehr, dass man durch Bildung und Fleiß wirklich was erreichen kann, sondern ich muss hier irgendwie Glück haben und das hier irgendwie schnell schaffen. Und das sind alles natürlich Zeugnisse, die für die Politik nicht gut aussehen. Weil irgendwie natürlich haben wir, gerade wenn wir irgendwie auch Verfassungsfeinde auf dem Wahlzettel haben, haben wir eine hohe Wahlbeteiligung, dann rühmen wir uns immer alle, wie gut es der Demokratie geht. Aber wenn wir uns dann mal angucken, irgendwie, was die Berufswünsche sind, dann sieht man zum Beispiel bei jungen Menschen doch einen Pessimismus, doch einen Unglauben ans Leistungsprinzip, doch irgendwie versuchen, wieder mehr Beamter zu sein, mehr Sicherheit zu brauchen, irgendwie gar nicht richtig politisch entscheiden zu wollen. Es gibt ein gestiegenes Autoritätsdenken, also dass man wünscht, dass der Staat das schon für einen irgendwie regelt und so. Und das sind schon Dinge, die mich zumindest irgendwie auch besorgt zurücklassen.
Ja, da geht, glaube ich, der Glaube an eine Wirksamkeit verloren, ne? Also und da ist ja dann vielleicht auch die Klimabewegung auch ein gutes Beispiel. Also wenn etwas von dieser Dimension, ein Engagement in dieser Dimension so klanglos verhallt, dann führt es natürlich zu dem Gefühl, wir können ja auch mit 1 Million auf der Straße stehen, aber es ändert ja nichts.
Und was ich am wichtigsten finde, und das geht zurück zum Einsamkeitsthema, ist der Verlust der Gemeinschaft. Mhm. Also man braucht ein gemeinsames Wir-Gefühl und ein gemeinsames Wir-Bild. Das muss auch leitkulturell irgendwie da sein. Also dass du auf die Straße gehst und weißt, wir beide arbeiten hier gerade, wir beide zahlen hier irgendwie Steuern, weil wir beide wollen hier leben und es soll eine wünschenswerte Zukunft für uns beide sein. Und dieses Gefühl geht zunehmend bei Leuten verloren, übrigens bei allen Generationen. Mhm. Also sie haben das Gefühl, dass irgendwie dass durch eine Rationalisierung, durch irgendwie, also zum Beispiel soziale Prozesse über KI. Also wenn man sich früher krank gemeldet hat, hat man den Chef angerufen und gesagt, ich bin krank. Heute ist es ja oftmals so, wenn du in einer Agentur arbeitest oder so, dann trägst du kurz den Haken ein in einer Excel-Tabelle, kommst halt nicht und wenn du kommst, bist du wieder da. Und KI soll das immer zunehmend weiter automatisieren, also dass diese kurzen Gespräche, die du oft auf Arbeitsstätten oder eben auch bei einer Prüfungsanmeldung irgendwie in der Uni oder in der Schule oder so hast, dass die quasi digital automatisiert ablaufen sollen, wo man ja sagt, es ist ein Zeitersparnis. Stimmt auch. Was ich glaube, was wir aber vernachlässigen, ist, dass dieser soziale Kontakt einen Wert hat. Also du weißt, wenn du dich krank meldest und dein Chef reagiert gut, dass du ihm wichtig bist. Irgendwie dein Chef weiß, das tat dir leid, dass du krank bist, auch wenn du nichts dafür kannst, so ungefähr. Dein Chef schickt dir im Zweifel vielleicht sogar noch einen Apfel oder sagt, mach noch mal eine Woche länger, Hauptsache dir geht's richtig gut. Also es kann, wenn es eine gute Beziehungskonstanz ist, eine gute Beziehungspflege ist, können sich beide einander vergewissern und dann hat man eine Mitarbeiterbindung von mir als oder ein gutes Teamgefühl, das einfach wirklich da ist. Und durch KI und Digitalisierung werden die immer weiter weggespart. Dann haben wir eine Infrastruktur, die immer weniger da ist. Also wo haben wir in den Innenstädten eigentlich wirklich Räume, wo man konsumfrei Zwang irgendwie verweilen kann?
Irgendwie so, die dritten Räume,
die verschwinden. Alles wird monetarisiert. Also alle meine Freunde in Berlin gehen in den Luxus-Pedal-Club, aber keiner trifft sich an der Tischtennisplatte, weil die Tischtennisplatte da irgendwie so ein bisschen altbacken irgendwie an der Nachbarschaftsecke steht, hat man das Gefühl, die ist auch nichts wert. Es muss irgendwie was kosten. Dann irgendwie so Running Clubs, wo du aber überall auch wieder Eintritt bezahlen musst, damit du irgendwie dabei bist. Dann ist es von irgendeiner Kaffeemarke noch gesponsert, dass du da auch deinen Kaffee trinkst. Also alles wird auf gewisse Art und Weise auch verwertet. Und du hast zunehmend das Gefühl, dich einfach nur mit Freunden zu treffen, einfach nur mit Freunden zu sein, dass ihr einfach nur zu Hause auf der Couch sitzt. Also es muss ein Dinner-Date sein oder es muss ein Netflix-Abend sein. Aber einfach nur zu sein reicht heute nicht, weil wir so hochproduktiv, hochfunktional geworden sind. Und das spiegelt sich. Mhm. Und dann haben eben nicht nur in den Städten, sondern immer mehr Menschen das Gefühl, dann ist hier keine Solidarität, dann ist hier kein Zusammenhalt, dann zersplittert Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft muss sich als eine fühlen. Also sie muss eine Neugierde am anderen haben, sie muss das Gefühl haben, du arbeitest für mich, also arbeite ich auch gerne für dich. Ich irgendwie leiste gerne etwas für dich, weil du kannst nicht, du bist irgendwie krank oder arbeitsunfähig oder so. Das muss irgendwie da sein. Und wenn dieses soziale Gehäuse nicht da ist, dann finde ich, müssten wir eigentlich noch mal ganz anders drüber reden, ob das, was wir hier gerade miteinander machen, eigentlich noch im Grunde demokratisch ist oder ob jeder versucht, so ein bisschen eigene Freunde zu retten und wir eigentlich einen echt großen Pessimismus in dieser Gesellschaft haben.
Ja. Wenn wir noch mal auf diese Qualität der Kontakte gucken, wie identifiziere ich das denn für mich, was jetzt einfach nur ein sozialer Kontakt ist und was ist eine echte Verbindlichkeit? So, weil ich glaube, das ist ja was, wo es dann eben oft ein Missverständnis gibt. Irgendwie so, ich bin mit super vielen Leuten connected und doch mit ihm habe ich gestern erst geschrieben, mit ihr habe ich vorhin eine Sprachnachricht geschickt oder so. Also da fehlt es ja anscheinend an den Skills, das zu identifizieren. Was ist eine echte Verbundenheit und was ist halt eben einfach nur ein Kontakt?
Das ist schwierig von außen zu sagen, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ich merke das, wenn ich Leute spontan kurz auf der Straße treffe und sie fragen, alles gut, und ich sage, alles gut, dann weiß ich, ist das ein Gespräch, das kannst du eigentlich in die Tonne hauen. Ja. Also da will keiner wissen, ob wirklich alles gut ist, weil ihr trefft euch ja wirklich gerade nur auf 20 Sekunden auf der Straße, das ist nicht die richtige Frage dafür. Und meine Antwort, alles gut, ist auch die absolute Lüge, weil wenn man mal wirklich fragen würde, was in jedem Bereich deines Lebens los ist, wie geht's deinen Eltern, gibt's einen Krankheitsfall, was ist Stress, musst du irgendeine Steuer nachbezahlen irgendwie, also da hast du ja unendlich viele kleine Sorgen zumindest oder irgendwie Projekte, die du dir vornimmst, wo du Angst hast oder Beziehungen irgendwie, wo du das Gefühl hast, da probiere ich was aus, da bin ich unzufrieden, ja. Da weiß ich nicht, wie ich was erreichen kann.
Es ist nie alles gut.
So, eben, also bei niemandem. Und irgendwie allein dieses alles gut ist schon immer verdächtig, aber man muss eben auch gucken, wo sind denn die Räume, um solche Gespräche zu führen. Und wenn, und das habe ich in Berlin ständig irgendwie, jeder Abend dann immer ist, man sitzt mit 6 Leuten zusammen, dann ist es auch schwierig, mit 6 sehr unterschiedlichen Leuten auf so ein Niveau zu kommen. eine Person zu treffen, ist aber oftmals, oh, ich könnte jetzt auch 2, 3 treffen, dann habe ich nächste Woche ein bisschen Ruhe und muss diese ganzen Sozialpflichten nicht vierteln oder quasi vervierfachen. So, das heißt, man muss die Räume für sich irgendwie finden und dann liegt es eben selbst an einem. Man kann anderen nur so tief begegnen, wie man sich selbst begegnet. Wenn man das selber nicht hat, wenn man das selber nicht weiß über sich, wenn man selber auch wegläuft, wo ich sage, da mache ich mich, habe ich mich viel schuldig gemacht. Meine Mutter gestorben vor über 10 Jahren, wo ich das Gefühl hatte, ah, nee, ist zu viel Schmerz, will ich nicht drüber reden, will ich auch nicht, dass das einer weiß. Naja, dann triffst du halt alle und belügst und betrügst dir auf gewisse Art und Weise, weil du dir das selber nicht zumutest in dem Moment. So, dann kommt das irgendwann, dann kannst du dir das irgendwie auch verzeihen, weil du sagst, du warst irgendwie noch nicht bereit oder hast dir das nicht zugetraut, das ist auch okay. Aber seitdem irgendwie habe ich das Gefühl, kann man dann auch anders auf Leute zugehen. Mhm. Und insofern finde ich den Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit auch so wichtig, weil Alleine sein für mich ein Grundgarant auch für gute Beziehungen ist. Du musst dich kennenlernen. Du musst dich auch immer wieder kennenlernen. Du musst immer wieder nachspüren, was war dir eigentlich zu viel? Wo wurden rote Linien von dir verletzt? Mit wem willst du vielleicht auch keine Zeit mehr verbringen? So, das ist wichtig. Das erlebst du im Alleinesein. Und im Alleinesein lernst du durch dein permanentes Kennenlernen hoffentlich auch dich zu mögen. Und das ist die absolute Grundvoraussetzung für alles. Wenn du das Gefühl hast, du bist eigentlich gar nicht richtig liebenswert und du reichst auch irgendwie nicht richtig, dann gehst du auch nicht auf andere Leute zu, weil du das Gefühl hast, dann bist du ja die Belastung für andere. Du musst dich schon insoweit gut finden, dass du sagst, es ist geil, dass der andere was mit mir zu tun haben darf.
Ja, it's a lot. Also, ne, wir reden über junge Menschen. Also, das muss man ja echt alles sich aneignen. Und das sind ja wirklich alles Fähigkeiten und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das kriegt man ja irgendwie nicht alles so angeboren. Wie kriegen wir denn dieses Wissen, diese Kompetenz, wie kriegen wir die denn zu jungen Menschen, damit sie der Zeit, wie sie ist, gewachsen sind?
Die Frage kann man jetzt genau, wir stehen jetzt an so einer Weggabelung, wo man die Frage beantworten kann, indem man jetzt so richtig Resilienztrainer performancemäßig sagt, irgendwie, naja, du musst das und das und das jetzt hinkriegen und dann bist du gut ausgerüstet und so weiter. Und ich gehe immer die andere Richtung, dass ich sage, der Mensch ist ein soziales Säugetier. Eigentlich braucht er gar nichts lernen. Der kriegt das schon alleine hin. Aber er braucht die Rahmenbedingungen, in denen er auch er selbst sein darf. Und das ist schon in der Schule schwierig, wenn du die ganze Zeit nur Abgaben hast, wenn alles gehetzt ist, wenn alle zu viel auf einem Raum sitzen, wenn du Konflikte nicht richtig aushandeln kannst. Ich weiß, wie mir in der Schule das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, Streitschlichter zu sein oder allein dabei zu sein, wenn irgendwelche Leute sich auf dem Schulhof geprügelt haben und sich irgendwie dann die Augen gucken mussten und nochmal nachspüren mussten, was hatte mich eigentlich ursprünglich verletzt und warum bin ich irgendwie so aggressiv geworden, dass ich das nicht irgendwie bei mir behalten konnte oder warum war ich unreguliert. Und das sind Prozesse, die wir ja tagtäglich 100-fach erleben. Wenn einer mir in der U-Bahn den Platz nicht anbietet oder wenn der Busfahrer mich irgendwie da stehen hat lassen oder wenn der Paketbote nicht hochgekommen ist oder wenn einer am Telefon nicht Danke sagt oder wenn jemand am Bürgeramt irgendwie zu unhöflich mit mir umgegangen ist, so. Und wir haben, glaube ich, immer häufiger fehlen uns im Grunde die sozialen Räume, das wirklich nachzuspüren, das auszuleben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, Kinder, die auf der Straße mit Kreide und einem kaputten Fußball einfach 8 Stunden lang mit sich selbst beschäftigt sind, die lernen das schon. Die lernen irgendwie, dass da irgendwo eine Stimmung ist, dass man da vielleicht guckt, wie können wir die Teams irgendwie mischen, dass es fairer zugeht beim Fußball. Irgendwie der eine, der muss jetzt zum Mittagessen, irgendwie wollen wir das Spiel dann kurz irgendwie pausieren, damit er nach dem Mittagessen mitspielen kann oder schließen wir ihn jetzt aus, weil wir einfach weiterspielen. Also das sind Dinge, ich glaube, die kommen aus Kindern selbst heraus, aber sie brauchen Räume, die irgendwie okay sind. Und das sind Räume, wo sie hoffentlich in der Schule nicht zu viel Druck haben, wo Eltern, die nicht von Termin, zu Performance, zu Leistungssteigerung, Selbstoptimierung, Selbstausbeutung, zu allem hindrängen. Und wo wir auch im digitalen Raum einfach Räume haben, wo nicht nur derjenige belohnt wird, der das Krasseste postet, sondern wo es auch okay ist, wenn du keinen Facelift drauf hast.
Und mit Räume meinst du wahrscheinlich auch die zeitlichen Räume, ne? Weil ich glaube, das ist ja eben die große Herausforderung, dass im Moment alles so dermaßen schnell getaktet ist, dass ja niemand hinterherkommt, also geschweige denn die Evolution.
Wahnsinnig dicht. Also ich habe das Einsamkeitsbuch geschrieben, ich glaube 2022, jetzt sind wir hier 4 Jahre später. Jetzt habe ich vor ein paar Monaten erst ein Buch über Achtsamkeit geschrieben. Mhm. Und eben nicht Achtsamkeit im Sinne von zur Ruhe kommen, Spiritualität, Befreiung, sondern all das, was eigentlich unter Self-Care und Achtsamkeit und Wellness verkauft wird, aber eigentlich wieder nur ist. Du musst in den Paddle Club, du musst zum Pilates, nimm bitte dieses Kreatin, du brauchst die Nahrungsergänzungsmittel. Also du musst eigentlich bei so einer 5-AM-Routine, die alle möglichen Studenten heute ja schon umsetzen, 500 Euro ausgegeben haben für das richtige Kreatin, für die irgendwie, weiß ich nicht, für deine Akupressurmatte, für irgendwie den Reformer Pilates, für dein perfektes Frühstück irgendwie und so weiter. Da hast du dann ja erstmal wieder den Druck, wie musst du denn abends das Geld erstmal wieder verdienen, damit das reinkommt. Da musst du ja aber wieder um 5 Uhr aufstehen, das heißt, du musst um 8 Uhr ins Bett. Wann willst du denn da deine Freunde treffen? Also es gibt zunehmend auch unter dem Versprechen von, wir machen mehr Resilienz, wir machen mehr Gesundheit, wir machen mehr Spiritualität, mehr Achtsamkeit, verbirgt sich halt eine Art von Selbstoptimierung, Leistungssteigerung und Druck. Und das ist das, was eben viele Eltern, die wollen ja ihre Kinder nicht fertig machen. Die glauben ja, dass das gut für die ist, sie da von Termin zu schicken, die irgendwie auszurüsten, irgendwie denen alles zu kaufen, was sie haben wollen, wenn da irgendwie ein Druck in der Schule ist und so. Also sie wollen ja das Richtige. Und ich habe das Gefühl, dass dieses viel, viel mehr an Konsum, immer dichter mit der Zeit umzugehen, immer mehr Kompetenzen zu sammeln auch, auf gewisse Art und Weise destruktiv ist.
Ja. Ich sage immer, wir gönnen uns den Urlaub, den wir brauchen, weil wir so viel arbeiten, und wir arbeiten so viel, damit wir uns den Urlaub gönnen, den wir brauchen, weil wir so viel arbeiten. Also was ja am Ende, ehrlich gesagt, dann auch immer schnell, dass man dahin kommt, dass es eigentlich eine Kapitalismuskritik
ist. Total. Und ich habe immer mehr Freunde, die entweder, wenn sie Urlaub machen, machen sie so komplett Detox, um mal komplett runterzukommen irgendwie und sich eigentlich eben zu reparieren wieder für die Arbeit. Oder sie machen inzwischen auch Vacation, irgendwie Workation, also quasi auf irgendwie auf der Strandliege wird gearbeitet, damit die Zeit ja nicht als Urlaub wegfällt, so ungefähr. Und das ist alles irgendwie nicht gut, glaube ich.
Ja, ja. Eine bisschen persönlichere Frage, weil du hast mal gesagt, dass dich deine politische Arbeit, die du ja auch schon sehr lange machst, dass die dich auf eine Art auch einsam gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das ein korrektes Zitat ist. So, kannst du das beschreiben? Warum?
Ja, also es kann man nicht denken ohne quasi andere Ebenen in meinem Leben. Also wäre wahrscheinlich, dass der Tod meiner Mutter nicht passiert, dann wäre wahrscheinlich auch die Einsamkeit so ein bisschen beim Arbeiten nicht passiert. Aber die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, nämlich nicht quasi als Angestellter von 9 bis 15 Uhr und dann habe ich Freizeit, sondern sehr selbstständig, hat schon bedeutet, dass ich mich auch zuballern konnte mit Projekten. Und in der Politik geht das halt wahnsinnig gut. Also du hast in der Politik generell ja auch Abgeordnete, die morgens schon um 7 Uhr beim ersten Frühstück beim Kaninchenzüchterverein sind, dann so einen parlamentarischen Abend haben und dann noch um 1 Uhr nachts irgendwelche Reden vorbereiten müssen für den nächsten Morgen. Wo ist denn da Zeit für Nachbarn, für Freunde, für Familie so richtig, für Partnerschaft? Und wenn du mit solchen Leuten permanent zusammenarbeitest, wo es normal ist, dass quasi das, was dir eigentlich wichtig ist, sowas wie Freundschaft und Nachbarschaft und so, wenn das irgendwie auf eine Art und Weise abgewertet wird, weil es gar nicht sichtbar ist, dann übernimmst du es auf gewisse Art und Weise. Und dann hat das viel auch mit Alkohol zu tun, es hat viel zu tun mit 10.000 Termine am Tag, immer in den gleichen Worthülsen und Schablonen. Da passierte das im Bundestag auch ständig, dass du immer wieder wen triffst, den du schon kennst und fragst, alles gut, und alle sagen, alles gut. Und das sind, da ist nicht die Zeit. Und diese Rastlosigkeit, die der politische Betrieb auch mit sich führt, auch ehrlicherweise das Misstrauen, weil du hast ja ganz oft Intrigen hinter deinem Rücken. Wer möchte jetzt auf dem Wahlzettel, wer will deinen Job, wer wird jetzt befördert, wer nicht. Das spielt alles, ist auch am Ende ein echt irgendwie schwieriger Betrieb. Und das irgendwie hat mich schon auf gewisse Art und Weise mitgenommen.
Mhm. Okay, das heißt am Ende, jetzt ein ganz dystopisches Bild, wir haben Politiker innen, die aufgrund ihrer Tätigkeit vereinsamen. Und wir haben eine Bevölkerung, die den Glauben an eine Wirksamkeit verliert, die sich nicht gesehen fühlt, nicht gehört fühlt und deswegen den PolitikerInnen nicht mehr glaubt. Zu dystopisch das Bild?
Ja, schon, ja, es natürlich. Gibt einen Weg daraus. Schon, aber es ist, ich meine, die Tendenz stimmt. Ich meine, die Tendenz war aber ehrlicherweise bei den Politikern selbst, finde ich, also früher war es eigentlich schlimmer. Wir haben jetzt ab und zu mal irgendwie in Neuseeland die Regierungschefin oder so, die auch mal irgendwie sagt, oder in Finnland irgendwie, ich darf auch mal tanzen gehen, auch wenn ich Regierungschefin bin.
Wie gut das dann tut,
so,
oder
irgendwie auch ein Habeck, der tatsächlich irgendwie in seinem Bundestagswahlkampf ja bei Leuten auch in der Küche saß und der, wo es auch mal so wohltuend war, und das ist ja gar nicht meine Partei, aber wo es auch wohltuend war, wenn er in Interviews irgendwas gefragt worden ist, dass er gesagt hat, weiß ich einfach noch nicht. Muss ich mal lesen.
Danke, dass du es sagst. Also, weil es scheint ja ein eisernes Gesetz zu sein in der Politik, auf gar keinen Fall jemals einen Fehler zuzugeben.
So,
weil dann könntest du ja Vertrauensverlust erleben oder irgendwas. Und ich finde, es hat so gut getan, dass einfach mal auch jemand gesagt hat, Weiß ich jetzt gar nicht, oder ja, stimmt, da lag ich falsch.
Ja, oder an den Peter Tauber, oder ich habe den Namen vergessen, Roth von der SPD, auch ein Politiker, die ja auch über Burnout sprechen, die über ihre mentalen Schwierigkeiten sprechen. So, das sind natürlich schon auch Politikertypen, die so nachwachsen, die nachkommen und die da vielleicht auch mal einen Gegenpol setzen können. Aber grundsätzlich ist der Betrieb der gleiche. Die Schlagartigkeit, wie jetzt auch so ein Paul Ronsheimer seinen Podcast im Prinzip jeden Tag alle paar Stunden fast aus einem Van aus dem Kriegsgebiet schaltet, da musst du auch als Politiker wahnsinnig schnell für Interviews bereitstehen und dann musst du Content gleichzeitig machen, irgendwie auf allen Plattformen und so. Also es ist ein stressiger Beruf, mit dem ich auch überhaupt nicht tauschen möchte. Man kann verzeihender sein, man kann zugänglicher mit Politikern sein, denen vielleicht weniger auf einer sehr trockenen, irgendwie flachen Leistungsebene abverlangen. So, und das wäre auch, wie ich es machen würde. Also ich würde irgendwie vielleicht dreimal weniger irgendwie in eine Talkshow gehen und vielleicht einmal aber irgendwie ein richtiges Gespräch finden oder es mal aufschreiben. Oder was Politiker auch nicht so richtig machen, weil sie zu wenig Zeit haben, es zu lesen. Also es gibt ja auch unendlich viele neue Sachbücher von unendlich vielen guten Wissenschaftlern über unendlich viele neue gesellschaftliche Phänomene. Aber dass ein Politiker wirklich mal irgendwo auf einer Fahrt, auf einem Flug sich ein Buch rausnimmt, die Ruhe hat auch zu lesen und nachzudenken und zu lernen, ist in der Art und Weise, wie dieser Beruf organisiert ist, eigentlich nicht vorgesehen.
Ja, ja.
Und das ist ein Problem.
Ich glaube, wir können insgesamt alle ein bisschen nachsichtiger miteinander sein und ein bisschen verzeihender. Und ich bin im Gespräch mit Günnar Balci, war das, genau. Da sind wir darauf gekommen, auch mehr Musik hören würde vielleicht helfen. Und haben dann das Modell entwickelt, dass alle PolitikerInnen vielleicht einfach einmal die Woche ein Deutschrap-Album hören sollten, um mit anderen Lebensrealitäten in Kontakt zu kommen. Auch das könnte den Blick weiten. Und lesen ist natürlich irgendwie auch nie falsch, total. Okay, und ich habe verstanden, dass du dieses ganze Bewusstsein hast und es offenbar für dich auch ganz gut umgesetzt bekommst und auf dem Wege auch einfach auf deine eigene mentale Gesundheit zu achten. So macht es den Anschein.
Also ich bin jetzt 35 und habe dadurch, dass ich eben mit Politikberatung und meinen publizistischen Projekten und so sehr selbstständig arbeite, bin ich wahnsinnig privilegiert, muss man natürlich dazu sagen. Also ich bin nicht der Student, der vier Jobs parallel machen muss, um diese Stadtraummiete bezahlen zu können. Und dann würde es wahrscheinlich anders aussehen. Ich habe mir mein Leben jetzt so gebaut, dass es total entspannt für mich abläuft, dass ich viel weniger arbeite, als ein Friedrich Merz von mir verlangen würde. Und ich aber glaube, dass ich dadurch besser arbeite. Also ich angel total viel, bestimmt 3-4 Mal die Woche eigentlich, wenn es eine gute Woche ist, irgendwie an der Havel. Okay. So, und das ist eine Entspannung, die kriege ich nicht, wenn ich mit 20 Leuten in so einem Yogastudio im Prenzlauer Berg bin. Dann rieche ich die alle, dann sind die mir zu nah, das will ich einfach nicht. Und ich gehe dann raus in die Natur, ich brauche das auch, dass ich nicht nur da irgendwo rumstehe, sondern ich muss mit meiner Warthose durch die Fließgewässer auch laufen. Ich muss spüren, wie kalt das Wasser ist, wie das genau fließt von der Fließgeschwindigkeit. Dann passiert es ewig und tausendmal, dass ich nichts angle. Das heißt, dann guckst du so um 5 Uhr irgendwie morgens an den Himmel hoch, dann siehst du ein paar Morgenplaneten, dann googelst du, wie denn eigentlich die Himmelskonstellationen sind. Irgendwann kannst du das ein bisschen und dann gibt's andere Sphären auf einmal für dich. Dann fühle ich mich durch eine bestimmte Himmelskonstellation viel verbundener. Dann fühle ich mich durch, wenn ich auf dem Wochenmarkt bin, weil ich dann weiß, welche Bäume und welche Pflanzen zu welcher Jahreszeit wachsen, fühle mich mit einer Natur ganz verbunden, fühle mich mit Essen auch ganz verbunden. Also die Art und Weise, wie ich Kreatin, Proteinriegel irgendwie morgens in mich reinstopfe, hat für mich nichts mit Essen zu tun. Da geht alle Sinnlichkeit, alles Lustempfinden für mich verloren. Und ich würde schon sagen, was ich, und das hat auch mit Einsamkeit zu tun, ist eben das alles in Verbindung sehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das, was Einsamkeit ausmacht, nicht nur diese Schaltfläche von da sind einzelne, vereinzelte Menschen, sondern alles hat nichts miteinander zu tun. Dieses Entgrenzte irgendwie, jedes, alles ist jedem fremd. Das kann man ja quasi eben auf einer mentalen Struktur lesen und mich macht wahnsinnig gesund, das Gegenteil zu leben. Also ich habe was damit zu tun, wie dieser Zugvogel da gerade fliegt und ich habe was damit zu tun, warum die eine in meiner Klasse gerade trauert, weil die Trauererfahrung steht mir noch bevor. Also Kontakt in Dingen zu finden, Zusammenhänge auch in Essen und Trinken mit Natur zu finden. Ich habe früher irgendwie auch teilweise Essen bestellt und dann kam es an, dann hatte ich keinen Hunger mehr und dann stand das da rum. Da hatte ich auch keinen Bezug zu Geld auf eine gewisse Art und Weise. Oder bin ich mit dem Taxi hin und her gefahren und dann war es mir irgendwie egal. So, und ich habe schon das Gefühl, dass man Verbindung zu Dingen braucht. Und in so einer Konsumwelt, wo wir uns alle so wahnsinnig viel anhäufen, wo wir Netzwerke haben auf Instagram und LinkedIn, wo man gar nicht genau weiß, wer die Leute eigentlich alle sind, da gehen Bezüge verloren. Und ich finde, das ist diese Art neuer Einsamkeit, wo du dein Dorf nicht mehr zusammenhalten kannst, weil alles beschleunigt ist und alles zu viel. Und das ist das, worauf ich bei mir achte und auch achten kann, weil ich privilegiert bin auf gewisse Art und Weise, dass ich da meine Schäfchen zusammenhalte so ein bisschen.
Ich wollte genau das Gleiche sagen. So. Das, was sie sagt. Ja, vielen Dank. Ein schöneren Schlussplädoyer irgendwie hätte ich mir gar nicht wünschen können. Irgendwie auch nochmal. Und wir haben es aufgenommen, das ist das Geile. Ja. Man kann immer wieder zurückspulen und kann sich das nochmal anhören und kann sagen so, ah ja, stimmt, das ist auch nochmal ein schöner Hinweis. Diana, voll geil. Ja, vielen Dank für den tollen Input. Ich entlasse dich nicht ohne tatsächlich ein Stück Musik. So für unsere Kopfsalat-Songs-Playlist. Also ich möchte natürlich unbedingt wissen, was für dich ein wichtiger Song ist, der dir was bedeutet und den du uns mitgebracht hast.
Habe ich eben im Auto drüber nachgedacht. Es gibt in Berlin den FC Viktoria. Also es ist eine Berliner Fußballmannschaft, gibt es schon ewig. Und seit ein paar Jahren gibt es den FC Viktoria Berlin als Frauenmannschaft. Ein großes frauenfeministisches Projekt. Und wir haben uns als Freunde in den 30ern gedacht, naja, wir gehen jetzt nicht mehr die ganze Nacht ins Berghain und wo können wir uns mal treffen, ohne dass Alkohol eine Rolle spielt, und haben gedacht, naja, dieser Sonntagmittag, das wäre doch eigentlich schön, immer so ein bisschen Frauenfußball, ein bisschen Feminismus, da sind Hunde erlaubt, da sind Kinder erlaubt, da gibt's Waffeln, also es ist irgendwie nett. Und seitdem gehen wir da jetzt seit 2-3 Jahren immer hin und haben uns quasi die ersten lesbischen Hooligans quasi getauft und wir sind die Blue Oysters. Und unser Song, den wir da immer anspielen und anstimmen, ist von Luna, Vamos a la Playa. Und dann singen wir immer, Vamos a la Playa, singen die Blue Oysters, die himmelblaue Kurve feuert euch an. Und das ist eigentlich auch ein dritter Ort, den wir uns selbst gebaut haben.
Okay, ja, mega. Und ein kleines Update für die Fußballkultur. Finde ich sehr gut, die feministischen Ultras. Kann man auch als Typ auch...
Ja, die sind willkommen.
Okay, hervorragend. Gut, dann schaue ich mal vorbei. Ich darf auch noch einen Song draufpacken. Also vielen Dank für den Beitrag. Wir haben, ich habe natürlich darüber nachgedacht, auch irgendwas mit Generationen oder so und habe festgestellt, dass wir dazu schon einige Songs auf der Playlist haben. Wir haben Sad Generation Happy Pictures von Noga Eres. Wir haben was Altes, nämlich My Generation von The Who haben wir drauf. Trotzdem wollte ich eben unbedingt mit Generation und deswegen habe ich jetzt auch nochmal was Altes, nämlich Generation X. Es gab ja tatsächlich mal die Band Generation X. Die meisten kennen den Sänger Billy Idol, der dann später halt eben Solo gemacht hat. Und das ist der Song, den er einmal mit seiner Band, mit Generation X, aufgenommen hat und dann nochmal Solo herausgebracht hat. Und das ist Dancing With Myself. Wann hast du das letzte Mal mit dir selber getanzt?
Ja, schon vor ein paar Wochen, aber schon auch. Also so lange ist es nicht her.
Okay, geil. Sehr schön.
Aber cool. Nur, weil die anderen zu früh schlapp machen und ich dann noch tanze.
Ja. Weil du dann nämlich doch auch nochmal ins Berghain gehst, nachdem du Sonntagmittag bei den feministischen Hooligans
warst. Da schlafe ich dann. Also ich bin dann die Person, die dann doch auf der Tribüne schläft vielleicht.
Okay. Ja, Diana, vielen Dank für deinen Besuch. Und uns bleibt nur noch eins zu sagen. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.